So, hallo, herzlich willkommen zur Session. Eine Geschichte, die mich seit ein paar Wochen ein bisschen umtreibt, von wegen, wie greifen denn die Sachen alle ineinander? Expert Debriefing, traditionelle Weiterbildung, Peer Learning in allen Variationen, Formen und Farben, keine Ahnung, also Learning Circles, Barcamp zum Beispiel, Lerngruppen und eben die Frage, ob man das Ganze auch so so Beziehungsbild irgendwo reinbringen kann, das von wegen, was kann denn zum Beispiel was beeinflussen, wie jetzt als Beispiel bei uns, ich bin in der Orga von einer Community of Practice für Softwareentwickler, wir sind 1600 Leute, glaube ich, im E-Mail-Verteiler, haben 50 bis 70 Veranstaltungen im Jahr und auf uns greift auch Governance zu, also Governance nutzt uns, um ihre Sachen in die Breite zu bringen. Das wäre zum Beispiel eine Geschichte, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber bei uns ist das halt so, ne? Und wie gesagt, vielleicht gibt es die Möglichkeit, mal ein bisschen darüber zu sprechen, schauen, wie bekommen wir das hin und wie bekommen wir vielleicht am Ende vielleicht sogar ein kleines Schaubild hin. Muss aber nicht unbedingt Schaubild sein. Ich glaube, wenn wir erstmal ein bisschen Abgrenzungen und Beziehungen und so weiter haben, dann glaube ich, können wir das Ganze ja vielleicht irgendwann mal weiterentwickeln, ne? In einer anderen Session irgendwo mal. So, und der Simon hat mir dann, als ich mit ihm über die Session gesprochen habe, erzählt, dass er da was man praktisch als Vorgriff nehmen könnte, wo sich das Ganze dann so hinten dran fügen kann. Mhm. Das hat er so in der früheren Session und dann übergebe ich erstmal an den Simon.
Genau, wir machen dann den Test gleich, ob die Heidi das kennt, weil das kommt nämlich von Schaeffler. Aus einer sehr frühen Zeit.
Also vor meiner Zeit, Simon.
Wann beginnt denn deine Zeit?
Ich hatte Unterbrechungen.
Also, ich habe hier mal rausgeholt, ihr seht unten an dem Datum vielleicht, da steht 2006, also das ist uralt. Das war quasi Expert Debriefing Einführung bei Schaeffler und ich springe mal ganz hinten rein. Da gibt's gibt's ein paar Folien zur organisatorischen Verankerung. So. Wissenslandkarte, so. Also da gibt's eine Folie, wieso das Ganze eingebettet in Mitarbeiterentwicklungsgespräch, Zielvereinbarung, Strategieprozess, Budgetprozess, Folgejahre und so weiter. Ich poste da gleich den Link noch rein. Ich wollte aber eigentlich auf die Folie raus. Ja, da ging es darum, was sind denn eigentlich die Leute, mit denen ich Expert Debriefing mache in der Praxis? Ne? Und weiß nicht, bei euch wird es wahrscheinlich auch überall so sein. Es gehen ja in der Regel viel, viel mehr Leute, als mit denen ich das wirklich so betreut machen kann. Na, das heißt, ausgehend hier unten ist der verlinkt, das ist der Probst-Knese-Artikel, wissensorientiertes Management der Mitarbeiterfluktuation, ne, wo ich sage, ich habe irgendwie eine Geschäftsstrategie, eine Unternehmensstrategie. Ich leite daraus mal ab, Wissensstrategie, also was sind eigentlich unsere relevanten Wissensgebiete? Ne, für die so ISO 9001, ISO 30401 basiert unterwegs sind, da kommt jetzt das Konzept von kritischem Wissen mit rein in die nächste Version. Ne, also so ein klares Bild erstmal zu haben, es geht nicht um alles, sondern was ist das Kernwissen? Und auch das wird jetzt durch KI nochmal gechallenged, weil ganz viele Sachen, die vielleicht vor einer Weile noch Kernwissen waren, stecken halt in so einem Sprachmodell auch drin, ne, wo man sich dann die Frage stellen kann, muss ich das in einem Expert-Debriefing behandeln? Aber das gab es natürlich damals alles noch nicht. Ne, das heißt, mit dem ersten Schritt komme ich von äußerer Kreis ist gesamte Belegschaft auf innerer Kreis Kernwissensträger in der Organisation, was schon mal viel, viel weniger sind. Ne, dann der zweite Schritt hier unten, Wissensverlustrisiko ermitteln. Klar, Alter ist eines, wenn ich weiß, die Leute gehen mit 67, 64, wie auch immer in Rente, ne, dann kann ich sozusagen sehr weit in die Zukunft schauen, gucken, mit wem muss ich eigentlich wann so ein Expert-Debriefing machen. Ne, da wurde so ein Expert-Debriefing-Kalender in SAP HR geführt, der hat 10 Jahre in die Zukunft geschaut. Ne, und da war sozusagen einfach drangehangen, dass Führungskräfte für die Mitarbeitenden, die sie in ihrem Bereich haben, einfach mit den ganzen Unterlagen für Mitarbeitergespräche ein Mailing bekommen, mit einer Liste. Hier, du hast die 30 Leute in deinem Bereich, die sind so einklassifiziert. Es gibt eben die Angebote, Expert-Debriefings zu begleiten, die selber zu machen. Hier ist eine Checkliste, ne, möchtest du nicht eventuell. Und Wissensverlustrisiko ist natürlich viel mehr als nur das Alter. Das ist sowas wie Commitment, also merke ich irgendwie, Leute sind nicht mehr motiviert, wollen sich irgendwo anders hin bewerben. Unfall-Todesfall-Risiko, der ganze Ausgangspunkt vom Expert-Debriefing bei Schaeffler damals war ein sehr zentraler Entwickler, der so ein recht verrückter Motorradfahrer war und in Österreich an die Tunnelwand gefahren ist, wo ein bestimmter Bereich sehr ins Wanken gekommen ist, also die waren sehr abhängig eigentlich von dessen Wissen, ne? Sowas war da drin. Umzugsrisiko, Abwerbungsrisiko, ne? Wenn ich weiß, ich habe so Systementwickler, Mechatroniker, heute vielleicht Data Scientists, ne? Dann weiß ich, die kriegen halt 3-4 Headhunter-Anrufe in der Woche und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist da halt jemand dabei, der sagt, das ist eine Stelle, die passt mir besser. Und das ist eben alles eingeflossen in diesen Kalender. Und dann habe ich da quasi diesen kleinen Kreis, wo ich sage, das sind wirklich die Leute, um die ich mich kümmern muss. Und dann komme ich ziemlich schnell von 60.000, 3.000 auf einige 100 runter, was dann wiederum handelbar ist. Aber vielleicht auch noch immer zu groß, um zu sagen, mit all denen kann ich jetzt aufwendige Expert-Debriefings machen. Ne, das heißt, da und das auf die Idee, Gedanken bin ich gekommen, als Latte mir seine Session-Idee erzählt hat. Ne, da waren halt auch so Sachen dabei, wie zu sagen, man hat auf der Führungskräfteebene Nachfolgeregelungen schon eingeführt gehabt. Ne, da gab es es schon. Aber das brauche ich eigentlich auf der Fachkarriereebene auch. Ne, was ich sage, das ist eben nicht so, dass nur bei den Führungskräften das wichtig ist, sondern das ist bei den Fachkräften und Experten eben auch so. Dann die Communities of Practice heißen, es gibt sogar noch welche, die so heißen. Damals war es noch eine eigene Plattform, NOCs, Networks of Competence. Ne, die gab es dann so zu, was weiß ich, Entwicklungsmethoden, Qualitätsmanagement, Prozessmanagement. Und ich glaube, heute in dem Viva Engage gibt es auch noch einige, die das NOC noch im Namen tragen. Also die gibt es schon seit über 20 Jahren jetzt. Ja, und da kann ich auch sagen, wenn ich jetzt Wissensträger habe, wo ich weiß, da ist Wissen zu bewahren, die binde ich halt schon mal Jahre, bevor die gehen, in so eine Community ein und verteile dieses Wissen auf viel mehr Schultern. Ja, ich binde die ins Seminarprogramm ein. Also das sind haben wir die Leute dann, teilweise über 3 Jahre hatten die dann in den Zielvereinbarungen zu ihren Themen mal Sachen als Seminar. Webinar war damals noch nicht so verbreitet. Heute wird man es vielleicht auch elektronisch machen oder als Open Session machen, da einzubinden. Oder es wurde eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die dann später Wissensforum hieß. Am Anfang hieß die Open Knowledge Space. Da ist, glaube ich, auch hier, genau, das sind so Beispiele, ne, wo halt Experten zu bestimmten Themen dann Sessions, Vorträge gehalten haben, die aufgezeichnet worden sind. Ne, und alles aber unabhängig von dem Zeitpunkt, wo sie quasi gehen. Ne, und so hatte ich jetzt deinen Ansatz verstanden, ne, dass man sagt, vielleicht kann man es aufhängen an sozusagen from Cradle to Cradle, also Onboarding eines Mitarbeiters, Personalentwicklung, Offboarding, ne, und sowas wie Expert Debriefing, das mache ich ja typischerweise in der Offboarding-Phase. Na, man könnte jetzt mal sammeln entlang dieser Phasen, was kann ich eigentlich schon im Onboarding machen, was kann ich während der Zugehörigkeitszeit machen und was kann ich am Ende machen. Na, da könnte ich vielleicht auch noch zeigen, das hatte ich gestern in der Masterclass kurz gezeigt, das ist ein Metro-Case, Metro Düsseldorf. Da war sozusagen der Ansatz, ne, Expert Debriefing hieß der Keep Experience, haben die das genannt, im Employee Lifecycle quasi, wenn du sagst, hier hinten Phase 5, jemand tritt aus dem Unternehmen, ne, ich ziehe die Idee des Wissenstransfers eigentlich ganz nach vorne, wenn jemand eintritt, ne, weil wenn ich sozusagen eine Wissenslandkarte mit jemandem aufbaue, wenn der kommt, habe ich schon mal den Vorteil, kommt der von der Uni, ziehe ich mir das ganze Uni-Know-how in die Organisation, kommt der von einem Wettbewerber, ne, so irgendwie, wenn jemand von BMW zu Daimler wechselt, das ist ziemlich spannend, da Wissenstransfer zu machen, um eben Know-how da reinzubekommen. Ja, und dann ist dieser ganze weiße Pfeil, also von 1 bis 5 ist quasi, ich mache Schulungen, ich bin in Communities, ich lerne selber was, ich höre Podcasts, ja, und idealerweise halt verbunden, das war dann mit so einem persönlichen Wissensmanagement-Ansatz, wo man Leuten auch so Open by Default, also schreib deine Erkenntnisse nicht in dein OneNote, sondern publiziere im Intranet, dass alle was davon haben. Das heißt, ich habe während der gesamten Zugehörigkeitszeit schon was davon. Und da kann ich natürlich sehr schön mehr oder weniger das ganze Instrumentarium des Wissensmanagements, ne, von Blogs, Podcasts, Wikis, Communities of Practice, Lessons Learned irgendwie dran entlangrang. Also das war so das, was mir eingefallen ist, als Latte gestern gesagt hat, das wäre eine Session, die er gern machen wollte.
Mhm. So, dankeschön. Gut, dann kann man ganz so machen, Simon, dass wir einfach sagen am Anfang, von wegen, was soll am Anfang passieren? Und dann, was soll im Laufe des Arbeitslebens passieren? Und
können wir ja mal, ja.
Was kann man?
Also, magst du mal das Pad vielleicht teilen? Weil dann können wir, ich meine, das ist sowas Natürliches, ne? Jemand kommt in die Organisation, jemand ist da, jemand geht. Ich glaube, da können wir uns alle vielleicht so als End-to-End-Prozess darauf einigen und dann können wir mal so rundum. Oder hast du dir anders vorgestellt, Latin?
Nee, passt schon.
Kannst du mal.
Ich muss nicht so gut im Teilen, deswegen lasse ich das immer der Angelika machen, die ist doch viel besser.
Achso, warte mal, ich kann es auch teilen.
Danke.
Hast du, aber das Pad hast du, dass du was reinschreiben kannst?
Ja. Danke schön. Gut, ich kann jetzt zum Beispiel mal ganz kurz vom Onboarding erzählen. Ich bin als Lerncoach zuständig für alle, die neu zu uns in die Einheit kommen. Und wir machen, Angelika und ich, am Anfang so ein kleines Lern-Onboarding. Das heißt, die Menschen, die reinkommen, werden von uns gleich richtig einsortiert in die richtigen Community of Practices zum Beispiel. Und dann sagen wir auch, bist Softwareentwickler, du kommst zu uns in die Software Craft Community. Wir haben so ein internes Stack Overflow, da kann man praktisch seine, also werden wir vielleicht die wenigsten kennen, für Softwareentwickler, das ist ein, außen eine Plattform, da kann man seine Softwareentwicklungsprobleme reinpacken und dann wird dann meistens geholfen. Sowas haben wir intern für die internen Spezifikationen, Geschichten wie, es gibt bei uns sowas, wenn Siemens wüsste, haben die uns glaube ich zuerst gehabt oder so ähnlich. Ne? Mhm. Das gibt es bei uns auch, wenn Dativ wüsste, das heißt, auch da können Leute auf die Bühne gehen. Das sind so Geschichten, unsere Selbstlernplattformen, dass sie sich anmelden. So dieses komplette Programm bekommen sie von uns. Und auch alle Termine von uns, die bei uns in der Einheit sind. So, dann sind die praktisch erst einmal ein bisschen vorbereitet oder wissen ein bisschen, wo bekommen sie Wissen her? Wir haben auch verschiedene Sprechstunden im Haus, doch für DevOps oder irgend sowas in der Form. Und dieses Wissen bekommen die alle von uns geliefert mit Links, damit sie dann, falls sie mal irgendwas brauchen, darauf zugreifen können. Das ist eine Möglichkeit, was man da am Anfang gleich machen kann, ne? Genau, so ein fachliches Onboarding.
Eine Frage, Lucky. Darf ich da gleich mal fragen? Weil ja? Das hatte, glaube ich, der Simon vorhin in einer anderen Session auch reingebracht. Das geht in Richtung, dem neuen Mitarbeitenden Wissen zu geben und den Zugang zu Wissen zu ermöglichen, anzudocken und so weiter. Aber ist eure Rolle auch quasi andersrum? Was bringst du denn mit? Das war vorhin, finde ich, ein ganz netter Gedanke. Also was bringst du denn alles mit an Wissen aus deiner Vorerfahrung, aus deiner Vorqualifikation, was du reinbringen kannst?
Ja, und deswegen auch die Geschichte. Ich zeige auch die Möglichkeiten, wo die neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei uns, wo sie ihr Wissen teilen können. Es gibt Menschen, die haben breite Hosenträger, die sind am Monat da und gehen jetzt erstmal auf die Bühne. Die sagen, okay, ich habe Bock drauf. Ich zeige Sachen, die ich so aus meinem Vorwissen habe. Es gibt aber auch Menschen, die brauchen ein bisschen länger dazu. Ne? Die muss man dann manchmal aufhängen an der Hand nehmen. Deswegen machen wir bei uns in unserer Einheit auch Lerntage zweimal im Jahr. Wir haben jetzt, glaube ich, den 11. oder so ähnlich gehabt. Das ist auch so, vernetztes Lernen ist eins von unseren Hauptdingern, dass wir versuchen, Menschen auf die Bühne zu bringen und das Wissen aus dem Kopf hervorzuziehen in irgendeiner Form. Das muss nicht unbedingt der Vortrag sein, es kann auch eine Diskussion durch sein, dass jemand eine schöne Diskussion anstößt. So, das eine ist, es wird Wissen verbreitet und das zweite ist, es werden Netzwerke generiert. Wir haben auch ein Townhall-Meeting. Und da ist auch hinten ein Extended Town Hall dabei, wo Leute Möglichkeiten haben, auf die Bühne zu gehen und vor ihrem letzten Arbeitspaket zu erzählen. Oder ich war auf einer Konferenz und das bringe ich euch mit. Eben solche Geschichten. Und das ist, glaube ich, Serendipity nennt sich das dann, ne? dass dann daraus auch Sachen entstehen, wie das Kollege war auf der Bühne, hat was erzählt, was am letzten Arbeitspaket. Am nächsten Tag ruft er mich an, sagt der Ladi, weißt du, was passiert ist? Kurz nachdem ich aufgelegt habe, schreibt mich ihre Kollegin an, hast du mal bitte kurz Zeit? Und dann hat dann er und sein Team mit dem anderen Team, ich glaube 2-3 Stunden irgendwie was gemacht. Und zwar ging es darum, die haben genau das gebraucht, was die vorher schon gemacht haben. Und anstatt, dass die jetzt 2-3 Tage rumblödeln und irgendwie alles einrichten und wo finde ich denn was, haben die denen in 2-3 Stunden gezeigt, wie alles funktioniert. Und für kurze Fragen über den Tisch waren die dann auch da in den nächsten Wochen. Ne? Also praktisch solche Sachen generieren, ne? Dass eben die Möglichkeit gibt, dass das passiert und dass manche Sachen dann schneller passieren. Das ist immer so ein Gendreh. Natürlich haben wir in unserer Community of Practice, wie gesagt, 50 bis 70, wir haben auch in 2-3 Wochen das erste Mal ein Azubi auf der Bühne, das wir dann auch ganz besonders würdigen mit Azubi on Stage. Der Kollege ist jetzt seit 18 Tagen im zweiten Lehrjahr, finde ich auch cool. Muss man auch breite Hosenträger haben, um zu einer Kopf zu gehen, wo vielleicht 200 Menschen drin sind und zuhören. Wir streamen, das heißt, man sieht die eigentlich gar nicht, für manche zum Glück, glaube ich, ne, dass man da nicht auf 200 Leute schaut und so, sondern wirklich Man sieht ja nicht nur das, was man teilt. Wir haben am Anfang mit der Coop ein bisschen bohren, kratzen müssen bei den Leuten. Und mittlerweile läuft es eigentlich doch viel, viel von alleine. Dass die Menschen sicher auf uns zukommen. Ey, ich habe wieder ein Thema. Ich habe wieder ein Thema, es muss in die Breite. Oder ich habe keine Ahnung, schau mal, wie ich mit KI-Software entwickle. Um es mal den anderen Entwicklern, Entwicklerinnen zu zeigen. Wie schaut denn das eigentlich aus? Oder wie kann das eigentlich ausschauen? Ich arbeite mit Agents, wo das Ganze nochmal eine Stufe cooler macht, als nur rein mit KI zu entwickeln. Das sind alles Möglichkeiten, die man den Menschen bieten, dass sie auf die Bühne gehen. Und dann ist auch so, wir haben auch in der COP ein Unterstützungsangebot. Wir versuchen auf der einen Seite das Ganze niedrigschwellig zu halten. Wir sagen, wir machen alles für euch, ihr müsst nur auf die Bühne mit eurem Wissen. Wir machen die Einladung, also ihr müsst uns nur liefern, Bio und den Inhalt natürlich, ansonsten Einladungen und so weiter, die ganze Infrastruktur ist alles unser Zeug. Was natürlich die Hürde senkt, als wenn man selber erst alles organisieren müsste. Was wird man sonst noch ein? Na eben, wie vorhin schon erwähnt, dass auch Governance-Abteilungen uns mittlerweile ziehen und sagen, okay, über euch haben wir Möglichkeit, ganz viel in die Breite zu bringen. Und was auch ist, wir versuchen, möglichst alles aufzuzeichnen. Natürlich Datenschutzgrundverordnung, vorher Einverständnis einholen und so weiter. Haben die Video auf einem Videosurfer und die Menschen haben da auch die Möglichkeit, entweder wenn sie da nicht da sind zu dem Zeitpunkt, oder wenn einfach das Thema noch nicht passt, gibt's ja auch, ne, dass man das Thema vielleicht erst in einem halben Jahr passt oder in einem Jahr, dann haben wir trotzdem Videos bei uns, wo sich die Leute anschauen können. Ich glaube, 300 noch was im Augenblick, glaube ich.
Ja. Oder sowas. Ja, das auch. Wenn man ans Internet denkt, jemand kriegt ein neues Smartphone, keiner geht zur Volkshochschule und macht einen Smartphone-Kurs. Alle schauen halt auf YouTube nach einem Video, wie das funktioniert, ne?
Ja. Ja.
So. Mir ist eins noch eingefallen, weil du gesagt hast, eine Grafik oder ein Schaubild, wie Sachen zusammenhängen. An den Stellen, wo man Expert-Debriefing mit vielen Leuten einer gleichen Rolle macht, haben wir mittlerweile viele Fälle, wo so, ich nenne es mal, rollenbasierte Wissenslandkarten gemacht werden. Mhm. Also wenn ich das mal mit 20 Konstrukteuren gemacht habe, dann kann ich sagen, was sind jetzt die Sachen, die ich nicht intern public machen kann, weil halt da Namen drinstehen oder so. Aber so die generellen Fallstricke im Konstruieren oder welche Tools habe ich, welche Bibliotheken sind wichtig, welche Communities gibt's, ne, die kann ich da reinpacken und kann die dann, sobald ich einen neuen Konstrukteur einstelle, meinetwegen, oder einen Projektleiter oder einen Abteilungsleiter, dem in die Hand drücken. Mhm. Ne? Und das Gleiche hier, das passiert meistens mit Wikis, ich würde es aber separat sehen, kuratierte Linklisten. Also zu sagen, weiß ich nicht, Abteilungsleiter geht, wo hast du am meisten gelernt über Führung, welche Bücher empfehlst du, wem folgst du auf LinkedIn, welche Podcasts hörst du, welche YouTube-Videos sind spannend, das alles zusammen zu kuratieren, ne, und dann auch in so einer rollenbasierten Wissenslandkarte zu verlinken, sodass ich dann einem neuen Abteilungsleiter das in die Hand geben kann. Der eine diskutiert lieber, der andere schaut lieber Videos an, der andere hört sich lieber Podcasts an, aber man hat schon mal so eine Auswahl, was an Material könnte vielleicht was sein für mich, ne? Von Büchern über eigentlich alle Medienarten.
Ja. Und dank dem Simon habe ich ja auch einen eigenen Podcast. Der Simon hat mich damals infiziert, in Hamburg war das, glaube ich, bei dem Corporate Learning Camp 2019, glaube ich, müsste es gewesen sein. Wo ich mir auch interessante Leute aus dem Haus suche und da versuche auch Wissen in die Breite zu bringen. Ne? Also ich nehme nicht alles an, also ich habe auch schon Sachen abgelehnt, wo ich sage, nee, das passt nicht unbedingt zu mir, weil ich mache halt Sachen, die mit Softwareentwicklung zu tun haben, mit Lernen zu tun haben, so in der Form, und wenn es mir dazu passt, dann.
Da fände ich nochmal spannend zu diskutieren, ob das jemand macht, weil mich wundert immer, warum es nicht mehr gemacht wird. Ich schreibe mal hin, Wollmindset in die Köpfe bringen. Die meisten von euch, die Woll gehört haben, die kennen es ja wahrscheinlich von dem John Stepper Programm. Aber die ursprüngliche Woll-Idee von dem Bryce Williams, haben wir da irgendwo? Moment, haben wir gerade schauen. Das ist der Blog 2010 oder irgendwas. Das ist quasi diese ursprüngliche Definition. Working out loud is observable work plus narrating your work. Und das kommt sozusagen aus der ganzen Web 2.0-Welle, Enterprise 2.0-Welle raus, ne, wo man sagt, so der typische Usus in der Firma ist, dass alles, was ich mache, irgendwie versteckt ist in meinem persönlichen Laufwerk, in meinem OneNote, wo auch immer. Ne, das heißt, das erste ist mal, meine Arbeitsartefakte irgendwie sichtbar zu machen, die anderen zugreifbar zu machen. Und da steckt aber auch nicht alles drin, weil wenn ich eine Präsentation über Expert Debriefing mache, dann ist das Ergebnis vielleicht. Aber diese ganze Geschichte außenrum zu erzählen, welche Quellen habe ich dazu rangezogen? Was habe ich probiert? Was hat nicht geklappt? Welche Chance könnte KI haben, da zu unterstützen? Also diese Narration ist eigentlich zusätzlich spannend. Ne? Und wenn ich das jetzt übertrage auf sowas hier, ne, könnte man sagen, Mitarbeitern eine persönliche Website in die Hand drücken, einen persönlichen Blog, wie Latte sagt, ein Podcast für die, die was zeigen wollen, Vlog, öffentliches File-Share. Ne, und da halt schon gegen dieses, alles ist versteckt, alles ist in einem eigenen SharePoint, alles ist in einem Teams-Kanal versteckt drin. Und das ist heutzutage so einfach wie nie. Also in SharePoint Online ist es ein Klick und ich habe meinen eigenen Blog. Das ist mindestens genauso leicht, wie es in WordPress im Internet ist. Aber es wird relativ wenig noch gemacht.
Persönliche Blogs, ja. Also wir haben mehrere Blogs intern für KI, für Softwareentwicklung und so, solche Sachen haben wir. Diese Dinge waren natürlich alle auf Confluence.
Ja.
Stand jetzt.
So, jetzt haben wir viel geredet.
Genau.
Können wir mal ein bisschen öffnen. Was habt ihr noch für Gedanken oder Ideen oder Sachen, die ihr macht?
Wir hatten auch eine Zeit lang mal so eine Lesezirkel, die hat sich aber irgendwann mal aufgelöst. War nicht auch ganz lustig, dass man sich Bücher ausgesucht hat, die gemeinsam gelesen hat, natürlich jeder für sich daheim, und hat sich dann auch mal abends im Biergarten getroffen nach der Arbeit, um einfach mal über die letzten paar Kapitel vom Buch zu reden. Mhm. Weil immer schöne Geschichte war, ne? Und
ja.
Auch zum Thema Vernetzung, dass man Menschen im Haus zueinander bringt.
Also ich fand ja ein Thema, Ladi, das hat sofort eingeschlagen bei mir, weil das ist genau exakt das, was mich ja gerade umtreibt. Ich versuche so verschiedene, ich sag mal, Stiefmütterchen und Graswurzel-Erscheinungen, die aus meiner Sicht komplett Sinn machen, ein bisschen ins Rampenlicht zurückzurücken, weil da waren sie schon mal aus meiner Sicht, und auch bewusst eben mit dem Thema Lernen stärker in Verbindung zu bringen. Also für mich ist es ganz schwer jetzt in den letzten Monaten, wo ich mich mit verschiedenen unterhalte, da überhaupt klare Grenzen zu setzen, ne? Weil das Thema, wer weiß was und gibt's weiter und wer empfängt, ist gerade auch so, wenn man sich so im Community-Umfeld unterhält oder auch so im Innovations- und Transformationsumfeld unterhält, ist gar nicht mehr so eindeutig und auch gar nicht mehr so festgelegt, ne? Also es verändert sich einfach. Also Wissen geht nicht immer nur von einer Person zu einem anderen. Also beispielsweise ein wissender Trainer gibt es weiter an die brav Lernenden oder der Ausbilder gibt es weiter an den Azubi. Und es gibt auch nicht einen Experten, der es heute ist und die nächsten 20 Jahre ist, sondern es ist alles viel durchlässiger und auch viel dynamischer. Und wie du es, also so super schön, Latina, der Azubi kann seinen alten Ausbildern heutzutage ganz schön viel beibringen. Und manchmal entsteht in Communities auch ganz neues Wissen, was es ja vielleicht so gar nicht gab. Und deswegen, das finde ich nochmal ganz nett als Perspektive, wenn ich mir das gerade so anschaue. Der Simon hat ja schon versucht, so Brücken zu schlagen mit was purzelt bei Expert Debriefing vielleicht raus, wenn eigentlich am Ende der Nahrungskette jemand Wissen abgibt und wie kann das dann vorne wieder einfließen, rollenbasierte Wissenslandkarte für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Also ich glaube, dass es tatsächlich ganz schwierig ist, so zu trennen heutzutage, wo entsteht Wissen und in welche Richtung fließt, sondern dass das sehr komplex ist und dass das aber auch nicht schlimm ist. Und ich glaube aber, dass es viele, zumindest bei mir in der Organisation, gerade noch maximal verwirrt, was da passiert. Und die sich vielleicht auch aufgrund von einem Unsicherheitsgefühl gerne an bestehenden Strukturen festhalten. Ne? Also sie suchen sich einen, der wird schon wissen, ich gehe in ein Seminar, da lerne ich was. und so dieses Woll-Mindset reinzubringen. Ne? Jeder kann eigentlich was und jeder weiß was. Und raus damit aus der Schublade und rauf auf die Bühne, ne? Dicke Hosenträger an. Was bringt das eigentlich mir und der Organisation? Das ist total schwer, das da reinzubringen. Das ist so mal was der Versuch der Zusammenfassung meines Eindrucks aus meinen letzten Monaten.
Ich weiß nicht, ob es das trifft. Ich habe mal hier vorne, wo du gesagt hast, dazu bist und wer gibt Wissen, wer nimmt Wissen, mal Mentoring und Reverse Mentoring reingeschrieben.
Ja.
Weil das ist, was viele machen, ne? Dass man, wenn man reinkommt in die Organisation, halt einen fachlichen Mentor an die Seite gestellt bekommt. Und meistens ist es aber nicht umgekehrt, ne? So dieses, die Jüngeren, die reinkommen, bringen dann auch mal den älteren Dingen bei. Das gab es in Enterprise 2.0 Zeit, wurde das mal recht viel gemacht, ne? Weil die Jüngeren da im Web halt viel mehr unterwegs waren, aber so ein bisschen ist es, glaube ich, wieder untergegangen. Und zu dem, was du noch gesagt hast, mit dem, es passiert so viel und ist so komplex und man weiß es gar nicht genau, wo und wie. Für mich ist das in Wissensmanagement der zweite Teil. Also Management ist, dass sich eine Systematik zu überlegen, wie ich etwas besser mache. Und die Einleitung von der ISO 30401 sagt, dass es halt heutzutage nicht mehr reicht, das dem Zufall zu überlassen. Also so Serendipity-mäßig, naja, irgendwie wird vielleicht der neue Abteilungsleiter schon mit dem zu tun haben, der die Erfahrung hat. Ne, wenn mein Wettbewerb das besser macht, als ich das mache, habe ich ein dickes Problem. Ne, und ich glaube, entlang von solchen Ketten sich zu überlegen, wo kann man denn systematisieren, um Sachen zu verbessern? Dafür könnten solche Listen durchaus ganz gut geeignet sein. Ja. Noch Gedanken?
Ja, ich bringe mich auch mal ein. Ich finde es total gewinnbringend, irgendwie auch diese Liste mal vor Augen zu führen, weil ich stehe jetzt eigentlich recht zu Beginn meines Berufslebens und wir haben bisher jeden Prozess so ein bisschen für sich betrachtet und natürlich nicht vergessen, dass es ein Kreislauf ist und bestenfalls eben alles auch ineinander greift. Und ich glaube, Wissen ist halt nie was Statisches. Das ist, glaube ich, auch gerade ja schon so ein bisschen gefallen, dass man ja eigentlich immer im Prozess ist und das macht die Sache ja auch so komplex. Mich hat jetzt auch gerade dieser Aspekt, Wissenslandkarte im Onboarding zu nutzen, total abgeholt, weil ich den so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe den Wissenslandkarten eigentlich immer im Offboarding verankert. Aber ich glaube, da geht auch die Reise hin, ne, dass man sich so Instrumente zurechtlegt in diesem Kreislauf und versucht, die aber auf dem gesamten Employer Life Circle zu nutzen und immer wieder zu prüfen, wie du gerade auch gesagt hast, wo können wir systematisieren. Und ich sehe, um das vielleicht in so eine grafische Gestalt auch zu bringen, weil das ja auch ein bisschen Ziel war, wirklich vielleicht ein Kreis und an dessen Stelle man dann die verschiedenen Instrumente, die es so gibt, setzen kann. Also total Gewinn bringt für mich auch, das hier nochmal in dieser Abfolge zu sehen.
Ich versuche mal, ja, ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer. Wir lassen es unter dem Thema Teamwissenstransfer laufen und müsste in den Teil der Zugehörigkeit reingehören. Das heißt, wenn jemand also neu reinkommt, dann kriegt er einen Wissenstransfer, um auf die Position, die er einnehmen soll, gut zu performen. Relativ einfach. Jetzt ist es aber so, wenn ich ein ganzes Team habe und wir sagen, okay, in dem Team muss es also auch einen Mindeststandard geben, wo die anderen in Vertretungsweise das haben. Nicht 100% Abdeckung, aber vielleicht im Low-Level. Dann haben wir das so aufgenommen, dass wir gesagt haben, wir nehmen im Prinzip eine Gesamt-Team-Business-Landkarte und legen fest, also da, wo mein Haupteinsatzgebiet ist, muss ich 80% davon wissen, dann bin ich voll einsetzbar und kann selbstständig arbeiten. Und bei den anderen Gebieten 40%. Und zu jedem der Wissensgebiete gab es einen Experten und der war verantwortlich dafür, die anderen zu sich zu holen und sagen, ich hole mir die in Gruppen nach zu mir und sagen, okay, ihr 3, 4, 5 seid im Level noch nicht auf dem Level, wo ich sagen kann, ihr müsst auf 60% kommen, weil ihr eine Grundvertretung und eine Grund-Know-how haben muss. Und der war dafür verantwortlich, das zu tun. Für Gruppen. Wenn es Einzelne waren, mussten die zu den Experten gehen. Das heißt, der Experte, es gab also immer eine Selbsteinschätzung, wie viel von dem Wissen weiß ich. Und der Experte konnte reingucken und sagen, es gab für das ganze Team so eine Gesamtwissenskarte mit Selbsteinschätzung. Und man sagt, okay, wenn es mehrere waren, musste er sich die drei zusammenholen, ich mache einen Termin für euch und hat dann im Prinzip eine Lesson oder eine Seminar gegeben. Wenn es Einzelne waren, waren die in der Verantwortung, mussten ihnen sagen, ich möchte gern zu dem Thema was wissen. Mhm. Ja, also die Weiterführung des Wissenstransfers für die eine Position im Prinzip erweitert auf Team,
wenn man so will.
Ja. Team-Wissenstransfer ist wichtig?
Ja, wunderbar.
Ja, das ist gut. Hat auch noch eine Geschichte, die meiner Kollegin und mir ein Teil von unserem Job ist, wenn zum Beispiel Teams zu uns kommen. Also wir haben im Augenblick sind es glaube ich 16 Teams, also die bedienen sich aus dem Backlog aus dem Haus. Und da kann es sein, dass also es einen Unterschied gibt zwischen kann das Team und braucht das Team, also kleines Gap. Und diese Gaps zu schließen, ist ein Teil von unserem Job. Und da kann es durchaus sein, dass jemand zum Beispiel sagt, pass mal auf, wir müssen ein neues Framework, ein neues Tool einsetzen. Es gibt eine Schulung, die dauert 5 Tage. Wir brauchen aber nur 2 Tage davon. Der ganze andere Quatsch ist uns, interessiert uns nicht. Das heißt, und anstatt dass dann 2, 3 Leute 5 Tage auf Schulung gehen, schauen wir, dass wir irgendeinen Experten herbekommen oder Expertin, die bei uns in unserer Einheit, die machen wir dann nicht nur für das Team, sondern machen die Session offen und sagen, wer von euch gerade das Wissen benötigt, geht dahin und dann wird nur diese 2 Tage erzählt. Also wir versuchen da auch ein bisschen relativ schnell zu helfen, ne? Also nicht irgendwie, wir müssen da, keine Ahnung, irgendwas ausschreiben und so ähnlich, sondern wirklich. Da hilft man mal ein großes Netzwerk intern in der Firma und außerhalb von der Firma, dass man da relativ schnell vor, überleg mal, wie man das am dümmsten nennt. Sind mir irgendwie kein Name dazu ein. Also richtig kuratieren von Wissensinhalten ist es ja eigentlich auch nicht. Das ist mir. Der Kollege hat mir gesagt, irgendwie Brände löschen, aber das ist ja irgendwo irgendwie ein blödes Wort dafür. Nee, fällt mir nichts an. Nee. Aber mir fällt noch zu der anderen Geschichte vorhin was ein. Ich glaube, Heidi, von dir war das. Die Geschichte mit, was bringt denn das der Firma, wenn die Leute was erzählen oder so. Das sind so die Geschichten, wie ist das, Feynman-Methode, glaube ich, Learning durch Teaching. Weil wenn man Sachen erzählen will oder auf die Bühne geht, dann muss man sich ein bisschen tiefer einarbeiten, dass das Ganze fundierter ist. Und dementsprechend, man hat ja hinterher bessere Mitarbeiter, ne? Also irgendwo, die an der Geschichte besser sind. Und was wir auch geübt haben, ist diese Geschichte. Also wir machen auch bei uns in Lerntagen, wir sagen, es muss nicht unbedingt ein Thema sein, was direkt mit unserem Job zu tun hat, natürlich schon irgendwie in irgendeiner Form, weil was die Leute da lernen, sich Wissen anzueignen und aufzubereiten für die anderen, ne, ist ja auch irgendwo ein Skill. Und wenn ich das, keine Ahnung, bei jedem Lerntag jetzt vielleicht 5-mal irgendwie eine Session gehalten habe, dann habe ich 5-mal geübt, wie komme ich an Wissen ran, wie bereite ich das auf. Das heißt, ich kann das in meinem Rest von meinem Arbeitsleben ganz gut nutzen eigentlich.
Das habe ich mal unten hingeschrieben, dieses Lernen durch Lehren, weil das finde ich eine gute Antwort. Man wird oft gefragt, so, warum soll ich denn für jemand anders in einem Blog beschreiben, wie irgendwas geht oder welche Erfahrungen gemacht habe? Wo ich immer sage, ich blogge nicht für jemand anderen, sondern ich mache das für mich, weil dadurch, dass ich es aufschreibe, durchdringe ich das viel mehr und lerne das selber. Und wenn ich das im Blog mache und nicht in meinem OneNote, habe ich zusätzlich noch den Vorteil, dass jemand anders das finden kann, wenn er mir folgt oder wenn er danach sucht. Und das den Leuten mal einzupflanzen, dass man nicht das für jemand anders macht, nur, sondern primär auch für sich selber etwas hat und viel systematischer aus irgendeiner Erfahrung lernt, als wenn man einfach dann zum Tagesprogramm übergeht. Das beantwortet vielleicht so diese What's in it for me Frage für den einen oder anderen. Mhm. Lasst euch nicht verwirren durch diese rechte Seite hier. Ich suche ja in einem uralten Buch gerade nach einer Visualisierung, als Anna das gesagt hat. Aber macht euch weiter. Also wenn jemand Kommentare hat, ich melde mich dann, wenn ich es gefunden habe.
Ja, was auch noch total interessant ist, ist im Kontext What's in for me, wie viel Zeit nehme ich mir bewusst fürs Lernen, aber auch fürs Wissen teilen, und wie viel wird mir gegeben? Also erfahre ich da auch die Wertschätzung, die Anerkennung, oder kriege ich überhaupt den Raum dafür? Das ist auch tatsächlich ein Aspekt, der eine große Rolle spielt, Also ich habe jetzt mit einigen gesprochen, die sich so in Communities engagieren wollen, hobbymäßig, die auch Learning in Circles machen und so weiter. Und so auch zum Thema Mindset, das kommt immer wieder, also quasi in jedem einzelnen Dialog. Ne? Jetzt unabhängig davon, ob man den Wert oder Sinn für sich erkannt hat und ob es gute Formate gibt. Aber das spielt für viele auch noch eine große Rolle.
Ich stelle dann immer gerne die Frage, was passiert denn, wenn du das nicht machst? Ja. Oder wenn es von oben die Frage kommt, dann was passiert denn, wenn die Kollegen und Kolleginnen das nicht machen? Ich sage mal, lernen das, wir schwimmen in einem Fluss, wenn man aufhört und treibt man ab.
Ja.
Das heißt, und vielleicht noch eine sehr gute Geschichte. Wir hatten einen Technical Coach aus der USA bei uns zu Gast, virtuell, Lou Allen Falco, der Return on Invest of a Learning Hour. Der hat sich Teams geschnappt und hat mit dem Team jeden Tag eine Stunde gelernt. Die waren so am Monat waren sie langsamer und dann kam der Break-Even, ab dem Zeitpunkt sind sie schneller geworden. Einmal, weil sie Sachen, die sie nur ab und zu gemacht haben, immer wieder wiederholt haben. Kennt wahrscheinlich jeder von uns, ne? Wenn man mal Sachen, wo es alle Jahr macht, dann muss man halt wieder suchen, wie geht denn das jetzt? Sondern die haben das halt ab und zu mal gemacht. Sie waren auch dadurch in der Lage, sich Sachen schnell anzueignen, weil sie es geübt haben. Wie kann man solche Sachen machen? Und ab dem Zeitpunkt waren die einfach schneller, ne? Schöne Geschichte.
Ich habe rechts, ich weiß nicht, Anna, ob das in die Richtung geht, wo du dachtest. Ich habe mal eine Grafik rausgesucht, die nutzen wir in der Project Debriefing Schulung. Da geht es eigentlich um Projekte. Und da hat man dieses Learning Before, During und After. Also bevor ein Projekt losgeht, schon zu überlegen, wer sind die Leute, die Wissen haben, was ich im Projekt brauchen könnte. Während des Projekts überlegen, das überrascht mich jetzt, warum ist das so, warum hat das nicht geklappt, da zu lernen und eben auch danach. Ne? Man könnte irgendwie dieses Onboarding, Offboarding, Zugehörigkeit vielleicht auch durch so einen Kreislauf darstellen. Dann würde auch das Offboarding des einen in das Onboarding des anderen irgendwie reingehen und dann vielleicht in dem ersten Schuss einfach diese Formate und Methoden, die wir identifiziert haben, so als Labels darüber. Dann hätte man mal eine erste Version. Weiß nicht, ob das in die Richtung ging.
Ja, ganz genau. Das trifft ziemlich gut. Also so hätte ich es jetzt irgendwie nach dem Input, der jetzt einfach so kam, irgendwie auch für mich so verortet.
Ich hänge die Slides mal von der Learning Hour, ich hänge die mal rein. Da ist eine Folie relativ weit hinten, was mit 40, 50 oder so ähnlich.
Hängst du rein, hast du in den Chat?
Ich hänge es mal in den Chat rein, ja. Und die können wir auch in die Doku mit reinhängen.
Bei dem Blick auf die Liste ist mir gerade so gekommen, viele sind ja auch für so Gamification irgendwie zugänglich. Ich finde das eigentlich auch mal ganz spannend, ob man nicht sowas auch Mitarbeitenden, Experten im Unternehmen so ein bisschen mit an die Hand geben kann, von wegen, hier habt ihr eigentlich dieses Jahr schon an diesen und diesen Formaten teilgenommen, schon was geteilt, wo man dann irgendwie abhaken kann, Punkte sammeln für sich selber oder fürs Team oder wie auch immer. War nur gerade so eine Idee, es funktioniert nicht bei allen und ich glaube nicht alle mögen sowas, aber
also die ganze Liste quasi.
So. Naja, so müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen clustern. Jetzt nicht jeder kann einen Podcast jedes Jahr aufnehmen, aber so in bestimmten Formaten ist man hier schon irgendwie in der Community of Practice. Stand man schon mal auf einer Bühne und hat vielleicht über ein Produkt was erzählt, an dem man arbeitet, ja. Solche Sachen.
Ich hab's gefunden, Folie 87.
Sehr gut.
Also man hat praktisch auch den Beweis in Anführungszeichen, dass solche Sachen funktionieren.
Eigentlich ist doch mehr zusammengekommen, als ich dachte am Anfang. Also so von meinem geistigen Auge. Wahrscheinlich ist es noch nicht vollständig.
Bestimmt nicht.
Wahrscheinlich müsste man es auch an so eine Grafik denkt, die so bereitstellen, dass die jeder für sich anpassen kann. Ne? Im Sinne von, was weiß ich, in irgendeiner Organisation gibt es eine oder andere nicht. Wenn ich gar keinen Videoserver habe, kann ich es vielleicht rausnehmen. Ne? Also weiß nicht, ob wir jetzt ein paar Minuten noch drüber sprechen wollen, ob wer vielleicht Lust hätte, da bis zu so einem, wir haben eine Version dieser Grafik irgendwo als Ergebnis, ne? Dass wir aus der Session nicht nur mit dem Pad gehen, sondern wer halt Bock hat, und dann nochmal einen Follow-up-Termin machen und mal einen Draft von so einer Grafik erstellen, nochmal eine Feedback-Runde und dann haben wir halt eine Version 1. Und stellen die als SVG-Datei oder so bereit und schauen mal, ob man es verwenden kann in der Praxis. Heidi hat da schon Ideen.
Wäre ich gern dabei.
Aber du bist noch auf Mute. Wenn wir deine Ideen hören sollen, müsstest du noch.
Ich habe noch keine Ideen, aber ich wäre gern dabei bei dem Follow-up für die Ideen.
Ich mache das einfach so. Ich mache hier ein Mitmachen Follow-up und dann können wir hier sagen, wer dabei sein will, trägt sich da einfach ein. Frag mich mal ein. Lati hat auch schon gesagt. Hm. Halt. Ah, das Pad. So. Lati, Heidi. Und wenn Marc schreibt, sie einfach mit auf die Liste drauf, ne? David. Punkt, Punkt, Punkt. Ich zeige aber jetzt im Abschluss auch nochmal kurz. Ich habe da, wo es Dokus gab, habe ich die überall im Sessionplan verlinkt. Und da würde ich es jetzt einfach bei der Session halt mit dazu packen, ne? Und die Einmal-Links fliegen dann alle raus entsprechend. Gudi, Ladi, du hast eröffnet. Willst du auch schließen?
Gut, falls es nichts mehr gibt, es geht ja nirgends, dass man es bis zum Ende ausreizen muss. Dann vielen lieben Dank, hat Spaß gemacht.
Sehr schön.
Ja.
Lass es dir Applaus. Schöne Session.
Danke.